Hallo und herzlich willkommen bei Think Pink, der Business-Podcast für Macherinnen.
Wir freuen uns sehr, dass du uns gefunden hast. In unserem Podcast sprechen wir mit Frauen, die ihren eigenen Weg gehen wollen.
Wir sind Lena
und Franzi,
zwei Unternehmerinnen von der wunderschönen Insel Rügen.
Unser Ziel ist es, dich zu inspirieren, dein eigenes Business zu starten oder zu erweitern.
Euch erwarten immer spannende Themen und Gäste.
Seid dabei und empfiehlt uns weiter.
Wir begrüßen heute den lieben Florian. Herzlich willkommen, Florian, und guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Florian, du in unserem oder in meinem Ladengeschäft hier bei Oase der Ruhe, was verschlägt dich hier bei Think Pink zu sein?
Ja, ich wurde gefragt, ne? Zuallererst. Und ich war auch noch nie im Podcast, ehrlich gesagt. Und finde das ganz cool, was ihr beide macht. Und bei mir ist eher Think Grün, aber naja.
Ja, darauf können wir ja gleich mal eingehen. Think Grün, genau. Du hast uns ja auch mir ein wunderschönes Gastgeschenk mitgebracht für den wunderschönen Laden hier. Baumschule Rügen steht da drauf. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Einblick geben, was die Baumschule Rügen ist und bedeutet.
Ja, genau. Also ich habe vor 4,5 Jahren die Baumschule Rügen gegründet in Gingst und habe damals angefangen, Pflanzen selber zu produzieren. Erst noch im Nebenerwerb während der Ausbildung und habe dann relativ schnell gemerkt, dass der Bedarf bei uns in der Region noch sehr groß ist nach regional produzierten Pflanzen und auch nach der Dienstleistung dahinter und habe das dann mit den wenigen Jahren dann Stück für Stück stetig weiter ausgebaut, um den Kunden ein bestmögliches Ergebnis oder ein bestmögliches Angebot parat zu haben. Wie gesagt, von der Produktion über den Verkauf bis hin zur Umsetzung. Und ja, da sind wir jetzt mittlerweile auch mit ein paar Mitarbeitern schon unterwegs.
Ja, genau. Also ich muss ja sagen, wenn ich auf der Insel unterwegs bin, hast du in den 4,5 Jahren, ich bin jetzt seit 8 Jahren auf der Insel und ich kenne eigentlich fast keinen, der deine Baumschule nicht kennt. Wie hast du es geschafft, so schnell zu wachsen, so schnell bekannt zu werden und dich so groß zu machen?
Naja, also ich sag mal, was glaube ich gerade auf der Insel Rügen wichtig ist, ist, dass nicht jemand gekommen ist von weiter weg und hat hier irgendwas gemacht. Da braucht dann immer noch ein paar mehr Jahre, bis man sich da so gerade bei den alteingesessenen Rüganern reinkommt. Meine Familie lebt ja schon seit Jahrzehnten auf der Insel Rügen. Ich bin selbst auch in Bergen geboren. Und ich glaube, dann ist es schon mal ein bisschen einfacher vielleicht. Dann, ich sag mal, sind wir relativ, nachdem ich die Baumschule angefangen habe aufzubauen, wurde ich zum Beispiel vom NDR-Team begleitet. Dann hatten wir eine NDR-Nord-Story. Dann war das auch oft in der Ostsee-Zeitung oder Instagram ist dadurch natürlich auch dann gewachsen. Das wächst ja dann mit so einer Bekanntheit, sag ich mal. Und so konnte das dann Stück für Stück wachsen. Ich habe ja auch nicht mit mal angefangen, von heute auf morgen mit mal einen neuen Mitarbeiter zu haben, sondern habe angefangen, Nebenerwerb mit jemandem auf Minijob-Basis, dann nach der Ausbildung mit 2 Mitarbeitern, nach einem Jahr mit 4 und dann ist das so Stück für Stück gewachsen. Und wir sind hier der einzige Produzent von Baumschulpflanzen oder von Gräsern, Heckenpflanzen, Bäumen, also alles, was es so an mehrjährigen Pflanzen und winterharten Pflanzen bei uns gibt. Sind wir eigentlich so der einzige Produzent, den es im Landkreis auf jeden Fall noch gibt. Und das spricht sich natürlich mit der Zeit rum. Und bei uns in Gingst, direkt an Landesstraße, haben wir auch eine ganz gute Lage. Und ja, so ist das dann Stück für Stück gewachsen.
Also ich kann mich noch erinnern an unser erstes Treffen. Anfang 20 war der junge Florian. Stand zwischen Weihnachtsbäumen und Franzi kam fast Ende der Saison der Weihnachtsbäume an und hat gefragt, ob sie den größten Weihnachtsbaum, den er noch hat. Und er hat natürlich sehr mit seiner Fachkundigkeit gleich überzeugt und hat mir von seiner Vision erzählt. Und ich kann mich noch erinnern und habe gedacht so, ja, der hat aber was vor, ne? Der erzählt, der hat so viel, hat so gesprudelt. Ich glaube, du warst noch gerade in der Ausbildung gewesen, ne? Du hattest genau mit den Weihnachtsbäumen angefangen.
Genau. Naja, also mit den Weihnachtsbäumen hören wir jetzt eher auf. Das hatte mein Vater damals gemacht. Das ist ein Geschäftsfeld, was auch nicht so einfach ist und was meiner Meinung nach auch nicht so viel bringt. Und wenn man als Baumschulinhaber tote Bäume verkauft, finde ich das auch ein bisschen, weiß ich nicht, gibt für mich nicht so viel Sinn.
Deshalb habt ihr aber eine andere schöne Idee, die ich auch sehr gut finde.
Genau, also wir wollen vielleicht in 2-3 Jahren, wir hatten mal 800 Stück getopft von den Nordmann-Tannen und wollen mal in 2-3 Jahren versuchen, ob sowas mit Pflanzenvermietung, Weihnachtsbaumvermietung funktioniert, mal ausprobieren. Wenn nicht, dann lässt man es eben wieder und verkauft die einfach als Baum und Topf. Aber ja, das war 2020. Da war ich im 2. Ausbildungsjahr zum Gärtnerfachrichtung Baumschule, heißt ja den Beruf, den ich erlernt habe. Und ich bin ja auch für die Ausbildung in ein anderes Bundesland gegangen, bin nach Schleswig-Holstein gegangen, weil es hier die Ausbildung auch nicht in diesem Umfang so gibt. Und ab dem 2. Ausbildungsjahr schon immer haben mich alle möglichen Leute angesprochen, kannst du uns die und die Pflanze mitbringen und kannst du uns den und den Garten gestalten? Und am Ende war mein Golf 7, den ich damals hatte, immer bis Oberkante voll. Also ich habe gut Speditionskosten gespart in der Zeit, würde ich sagen. Und habe dann auch relativ schnell festgestellt, dass ich einen Nebenerwerb oder ein Gewerbe dafür eröffnen muss. Und im 3. Ausbildungsjahr war dann schon eine gewisse Umsatzgrenze, die man nur maximal erreichen darf, erreicht. Und dann war ziemlich schnell klar, dass ich dann direkt in den Haupterwerb gehe, direkt nach der Ausbildung.
Was mich sehr beeindruckt hat, also ich kann mich noch wirklich wie gestern an unser Treffen erinnern, dass du eine Vision hattest und die mir erzählt hast. Und auch diese Vision, wo ich so dachte, ja, hat hier gute Pläne und stellt sich viel vor und hier soll das entstehen und das soll hier stehen und die, ne, was ja jetzt auch wirklich jetzt so, wenn ich jetzt 4 Jahre später spreche oder fast 5, ist es noch mehr eingetroffen, als wie deine Vision ja damals war. Wie würdest du jetzt, wenn junge Unternehmer an den Markt gehen, den Tipp geben, was würdest du sagen, was sollte man, also was ganz wichtig ist, glaube ich, ist die Vision, ne? Die hast du gehabt. Also ich finde, du hast gesprudelt mit deinen Ideen und man hat so gemerkt, du stehst so dahinter von dem, was du sprichst. Genau, und hast du es auch umgesetzt in den Taten?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und das Alleinstellungsmerkmal muss jetzt nicht irgendwie ein Patent sein von irgendwas ganz, ganz Neuem, sondern dass man innerhalb einer Branche einfach ein Alleinstellungsmerkmal hat, so wie du das, Franzi, ja auch hast in der Bestattungsbranche hier im Landkreis. So sind wir das in der Pflanzenbranche hier im Landkreis vielleicht. Und das sehen die Leute dann auch. Und was eben dann auch ganz wichtig ist, dass man auch die Qualität am Ende beibehält. Also bei uns ist das die Pflanzenqualität und natürlich auch die Qualität der Dienstleistung, wenn wir Gärten anlegen, Planung machen und so weiter. Also dass man nicht erst mal einen großen Aufhänger hat, überall in den Medien ist, dann muss man natürlich auch abliefern. Weil es spricht sich gerade auf einer Insel eben dann auch, würde sich schnell rumsprechen, wenn die Qualität mal nicht so gut wäre. Und aber bei den Organern ist es eben auch so, dass die sind immer am Anfang relativ skeptisch bei allem, was neu ist. Aber wenn sie dann erstmal was gut gefunden haben und was toll finden, dann bleiben sie auch dabei und dann sind sie eigentlich auch sehr treu. Da muss schon viel passieren, dass sie sagen, ich kaufe jetzt lieber wieder im Baumarkt ein oder keine Ahnung.
Hast du denn das Gefühl, dass du als junger Unternehmer oder eben auch als junger Mensch eben Schwierigkeiten hattest, dich als Unternehmer zu positionieren und zu behaupten und erstmal so zu etablieren? Hattest du das Gefühl, das war ein Problem? Also, dass du wirklich eben, ja, mit 20, wie Franzi ja schon gesagt hat, irgendwie Anfang der 20er gestartet bist?
Dadurch, das würde ich auch jedem empfehlen, der das neu angeht, dass man eben erstmal vielleicht mal ein Jahr das im Nebenerwerb macht und guckt, funktioniert denn meine Idee? Weil Ideen sind manchmal schön und gut, aber wenn ich dann meinen Job komplett kündige, das ist, und dann merke ich, ja, funktioniert doch nicht, muss mich ja dann auch versichern, das kostet ja auch alles viel Geld, dass man da dann erstmal guckt, ein Jahr oder anderthalb oder zwei. Und dann kann man so einen Nebenerwerb immer noch mal schnell mal abmelden. Und man hat ja immer noch seinen normalen Beruf und sowas bei mir in der Ausbildung auch. Und durch diese Zeit, dadurch, dass man sich dann da schon ein bisschen einen Namen gemacht hat und das so leicht wachsen konnte, war ja immer nur am Wochenende, habe ich da ja in die Gärten angelegt. Dadurch, finde ich, war es einfacher, als wenn man jetzt von 0 auf 100 gestartet wäre. Und so sind wir, habe ich quasi im Ende 2020 angefangen und war aber eigentlich erst 2022 im Sommer dann im Haupterwerb, also nach anderthalb Jahren. Und dadurch war das dann ein bisschen einfacher, dadurch diese Vorlaufzeit, die man im Nebenerwerb hatte. Das fand ich für mich sehr gut, muss ich sagen.
Aber so wie ich im Gefühl habe, bist du schon ein Arbeitstier, oder? Wie viele Stunden arbeitest du die Woche?
Ja, ist auch immer unterschiedlich. Kommt auch immer drauf an, ob Frühjahr, Herbst, Sommer oder Winter. Aber ich sag mal, wenn wir Frühjahr oder Herbst haben, ja, sind das schon so 50, 60 Stunden die Woche. Im Winter ist vielleicht noch ein bisschen weniger. Das ist immer so, kommt immer ein bisschen drauf an. Am Anfang war das natürlich eher so, als ich nur zwei Mitarbeiter habe oder allein in dem Erwerb, da war ich natürlich draußen immer in den Gärten und das hat mir auch total viel Spaß gemacht. Mittlerweile ist es manchmal auch leider, muss man so sagen, auch viel im Büro und Angebotserstellung. Also ich bin jetzt nicht mehr draußen und mache da, pflanze da die Pflanzen ein beim Kunden, höchstens mal bei irgendeinem Stammkunden, von der von Anfang an da ist, aber das wird einfach nichts mehr. Das ist manchmal ein bisschen schade. Aber so ist es dann eben. Wenn man wächst, dann muss man sich auf andere Hauptdinge konzentrieren und lieber eher die Aufträge ranholen und die Mitarbeiter müssen das dann ordentlich umsetzen.
Wobei es ja eigentlich auch ein bisschen schade ist, wenn sowas, also ich will nicht sagen verloren geht, aber man muss einfach seine Prioritäten anders setzen. Ne?
Genau.
Was würdest du sagen? Du hast ja auch den Unternehmerpreis von der Ostsee-Zeitung gewonnen von 2024. Was ja dafür steht, was wir jetzt ja die ganze Zeit auch schon besprochen haben, dass du ja wirklich enorm von der kurzen Zeit gewachsen bist. Ne? Also du bist sehr bekannt geworden, bist sehr schnell groß geworden, bist auch in deinen jungen Jahren schnell gewachsen. Was würdest du, was ich auch immer wichtig finde, also ich finde ja auch immer so ein bisschen Resilienz wichtig, auch gerade in unserer Branche als Unternehmer oder als Selbstständiger auch auf sich zu achten. Ich merke auch manchmal selber, mein Ziel schießt manchmal darüber hinaus, wenn man sich einfach viel selber immer Ziele setzt und die möchte man auch erreichen, man möchte wachsen. Aber was würdest du zum Beispiel gerne auch jungen Unternehmern an die Hand geben, wo man sagt, Mensch, lieber manchmal einen Gang zurück oder dass man doch mal, also hast du da vielleicht einen guten Tipp, wo du sagst, dass man auf seinen Körper hören
also,
sollte?
Also ich sage mal, man sprudelt denn gerade am Anfang, weil man lebt ja auch das, was man macht. Also so ohne Leidenschaft braucht man ja gar nicht sich Gewerbe eröffnen oder sich selbstständig machen. Aber wozu ich raten kann, so mittlerweile, dass man wirklich über wichtige Entscheidungen einfach eine Nacht schläft. Das ist eigentlich ein bewährter Rat, aber das macht schon Sinn. Und dass man die Familie befragt und auch lieber mal in der Familie einen Skeptiker fragt zu dem Ganzen. Also wenn ich immer sehe, meine Mutter, die war auch am Anfang nicht so amused über das Gewerbe, aber die war einfach, meine Mutter ist einfach mal ein bisschen vorsichtiger, wir haben ja zu Hause auch noch einen anderen Betrieb und wie hat das denn, man war dann schon da, also übergesprudelt vor Energien und dadurch, dass das denn so ein Gegengewicht war, hat man eigentlich am Ende dann eine gute Mitte geschafft, weil man sich ja auch mal schnell Investitionen machen kann, die eigentlich nicht sinnvoll sind oder also irgendwie auch dumme Entscheidungen machen kann am Anfang. Klar, werde ich das sicherlich auch mal gemacht haben, solche Entscheidungen gemacht, die nicht so sinnig waren. Aber das war, glaube ich, ganz gut, wenn man auch so ein paar eigene, also so Skeptiker in der Familie hat oder Leute, die sagen, pass lieber auf oder dass man sich da auch immer Rat holt. Und nicht immer nur bei Leuten, wo man weiß, die sehen das eh genauso wie ich oder sind eh nur genau der gleichen Meinung wie ich. Und wie gesagt, eine Nacht drüber schlafen ist, glaube ich, echt wichtig.
Ja, den Tipp finde ich sehr gut. Halt ist auch ein bisschen meine Schwäche, so ein bisschen immer Schnelligkeit. Ne? Man entscheidet dann immer schnell Entscheidungen. Und den Familienrat und den externen finde ich auch sehr gut. Und was du auch gesagt hast, das stimmt. Also ich weiß noch, dass mein Ex-Mann gesagt hat damals zu mir, Franzi, das ist ja auch erst jetzt seit anderthalb Jahren, wo wir gegründet haben, die wollen zum Anfang alle nur dein Geld. Und so. Ich habe trotzdem auch ein paar Werbeunterschriften getätigt, wo ich im Nachhinein auch gedacht habe, aber man denkt, man will halt irgendwie trotzdem dann irgendwie, ja, die müssen doch von einem wissen und die müssen, ne, und ja, so Franzi, du bist genau auf die Fallen eingefallen.
Oder wenn ich bei mir am Anfang noch daran denke, da war auch so ein windiger Vertreter von weiter weg, der Pflanzgefäße und Beleuchtung verkauft hat. Ja, und da habe ich dann auch ein bisschen zu viel Beleuchtung eingekauft. Das steht jetzt immer noch eingefangen, so. Also so Solarlampen und sowas. Und die Töpfe, die bei den Kunden lösen sich langsam auf.
Aber, das Gute ist ja eigentlich auch, wenn man so rückblickend irgendwo darüber lachen kann, oder? Also.
Ja, aber das ist schon manchmal ein bisschen Lehrgeld. Ja, also, das ist
definitiv. Aber ich muss sagen, ich bin ja auch in einigen Netzwerken. Ich habe auch eine junge Unternehmerin, da ist es schon so ein bisschen kritisch und die auch sagt so, Mensch, das erste Jahr kann halt auch dafür die Kippe sein. Ne? Im Endeffekt, wenn du zu viele Verträge dann unterschreibst, eine Ladenfläche anmietest, das aber dir eigentlich nicht leisten kannst. Also so wie Flori schon sagt, im Kleingewerbe, also gebe ich dir völlig recht, ich bin auch im Kleingewerbe gestartet fürs erste Jahr. Auch wenn alle gesagt haben, Franzi, du wirst schnell darüber, das ist egal. Also ich finde das genau wie Flori sagt, erstmal ein Kleingewerbe, schauen das Jahr auch einfach mit den Rückschlägen sozusagen leben und auch reflektieren und auch Entscheidungen treffen und dann weiter planen. Ne?
Und vor allem, man hat dann immer noch die Möglichkeit, wieder in den alten Job zurückzukommen, ist ja heute auch kein Problem. Aber so ist das, so hat man auch immer noch im Background, ich habe meinen Job, so. Man kann ja auch mit einem Job auf 30 Stunden gehen und macht das andere im Nebenerwerb. Das ist heute auch alles kein Problem. Aber da muss man wirklich, ist ja auch nicht zu unterschätzen, alleine Krankenversicherung und so weiter kostet ja auch im Monat nicht wenig Geld. Und das hat man ja dann in dem Moment auch nicht, weil ja das der Arbeitnehmer von dem eigentlichen Hauptberuf, den man hat, noch dann erstmal zahlt.
Hattest du zu Beginn Anlaufstellen genutzt, die irgendwie Fördermöglichkeiten für eine Gründung zur Verfügung stellen? Oder hast du es eigentlich alles so aus eigener Kraft gewuppt und mit deinen Eltern zusammen? Oder wie war das bei dir?
Also ich habe keine Förderstelle genutzt, also im Nebenerwerb sowieso nicht und danach dann auch nicht. Weil die Branche ist ja doch auch relativ speziell und ich wusste auch nicht wie, wo, was. Das war damals noch so ein bisschen... Ich glaube, die Fördermöglichkeiten, die ich hatte, das ist ja auch durch Zufälle dann auch entstanden, sind eben solche Sachen wie im öffentlichen Rundfunk, dass man denn da eine Fernsehsendung hatte oder dass man in der Zeitung öfter war. Das sehe ich eher so als Unterstützung, weil wenn man das, glaube ich, irgendwo bewerben würde, das hätte man sich auch überhaupt nicht leisten können. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber ich hatte am Anfang, nachdem, als ich dann im Haupterwerb war, hatte ich einen Kredit bei einer Bank aufgenommen quasi. Wir hatten ein großes Gewächshaus hingesetzt bei uns in Gingst, in Heidhof an dem Standort. Und weil da war ja vorher nichts, also da war ja Pferdewiese, das war ja 0,0. Also aus dem Nichts übernommen, sondern ja komplett neu gegründet. Und dadurch haben wir dann erstmal um die Produktion so richtig starten zu können und auch ordentlich was da zu haben und auch in Maschinen zu investieren. Wir haben ja auch Radlader, Bagger, alles selber und so weiter. Haben wir das dann gemacht? Genau, aber ansonsten hatte ich jetzt keine weitere Unterstützung von irgendwelchen öffentlichen Stellen oder.
Ja, ich muss ja auch sagen, das hast du ja eben gerade auch gesagt, mit den offiziellen Medien sozusagen. Genau, du hast mich ja auch unterstützt, da war ich dir auch sehr dankbar. Ich habe ja natürlich ein ganz anderes Themenbereich, ein sehr emotionales und ein sehr sensibles, wo wir auch den NDR bei uns hatten, wo wir einen Abschied so schön wie eine Hochzeit und genau, du den Verstorbenen sozusagen gespielt hast. Da war ich dir auch sehr dankbar, dass du da gleich so gesagt hast, Franzi, ich unterstütze dich, ich bin dabei. Und ja, man hat natürlich so ein bisschen wieder gemerkt auf der Insel, ne?
Also das ist so wieder so typisch Insel. Ja. Also da gehen natürlich Sachen, egal ob das meistens die aus deren Sicht negativen Sachen, natürlich ganz schnell rum.
Ja, klar.
Das weiß dann gefühlt die ganze Insel und vielleicht noch darüber hinaus. Und so war das Ja, so ein bisschen auch in dem Fall. Ich habe ja dann da die Leiche gespielt, war ja quasi Statist, Franzi zuliebe. Und weil ich es einfach wichtig fand, dass das Thema, ich sag mal, für mich sind das moderne Bestattungen mit Lebensfeiern und Verabschiedung am Sarg und so weiter, einfach ein bisschen mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden sollte. Und ja, und da war das eben auch auf Instagram mit dem Video, wo ich im Sarg dann da noch ein kleines Interview gegeben habe. Und das wussten dann auch ganz viele. Und viele haben dann gesagt, das kann er doch nicht machen und das ist doch nicht gut für die Firma. Aber ja, letztendlich ist es doch auch egal. Also man muss ja nicht immer darauf hören, was denn andere denken. Und ich glaube, da sollte man dann auch einfach das machen, was man für richtig hält. Also
du stehst dazu, stehst dahinter und da steht man dann auch drüber so ein bisschen, was andere Leute, glaube ich, denken und sagen. Ne? Und das sollte man genau. Ja, auch in einem gewissen Maße. Ja.
Also bei mir habe ich auch von vielen Rüganern, gerade von den Älteren gehört, so Baumschule auf der Insel, das gab es ja noch nicht so richtig und das bringt doch auch nichts. Die haben immer so, aber wenn man sich näher mit der Thematik befasst hat, wir sind ja eine riesen Urlaubsinsel mit Sylt und so weiter, überhaupt nicht zu vergleichen. Wir haben ganz viele Ferienimmobilien, wir haben die öffentliche Hand, wir haben ein ganz breites Spektrum. Also wenn man das geschickt angeht, dann kann das schon gut werden. Aber ich glaube, Skeptiker, das ist...
Die gibt es überall.
Halt immer am Anfang und überall. Genau. Aber ich glaube, wir machen unsere Arbeit gar nicht so schlecht. Und ja.
Wenn wir über die Zukunft sprechen, nochmal zu deinem Gastgeschenk zurückzukommen. Und du hast ja auch das Wort Patent vorhin in den Mund genommen. Man muss nicht immer gleich ein Patent haben. Aber was du jetzt nach 4 Jahren ja geschafft hast, kannst du vielleicht ja auch mal kurz sprechen. Wir haben ja vorhin schon bei der Begrüßung...
Genau, also ab Ende September gibt es eine neue Rispenhortensiensorte. Die Sorte Kreidefelsen, also eine ganz strahlend weiße Sorte. Das kennt man auch so von den Rispenhortensien. Etwas größere Blüten noch. Und die gibt es ab dem 29. September dann auch im Handel, also auch an Baumärkten in Stralsund, auf der Insel Rügen, Greifswald. Und die produzieren wir an unserem, wir haben einen neuen Standort seit einem Jahr, produzieren wir dort und davon haben wir 10.000 Stück getopft. Und meine Intention dahinter war einfach, ich hatte gesehen, dass es noch keine Pflanze mit einem Namen von der Insel Rügen gibt. Und als größte deutsche Insel denkt man sich ja, es wäre ja eigentlich sinnig. Und ich wusste, dass es die Hansestadt Rostock-Rose gibt, zum Beispiel. Die wurde in einem Gartencenter in Rostock in 10 Jahren über 50.000 Mal verkauft. Eigentlich ja nur wegen dem Namen mehr oder weniger. Und dann hatte ich mit der anderen Baumschule in Schleswig-Holstein zusammen, die hatten eine neue Rispenhortensiensorte. Ich habe mich mit denen in der Ausbildung näheren Kontakt und es gab aber noch keinen Namen dafür und dann habe ich gesagt, das wäre doch, diese strahlenweiße Blüte wäre doch was für die Insel Rügen. Und dann habe ich gedacht, wie kann man die denn nennen? So Rügen nur ist ja auch langweilig. Und diese strahlenweiße, ich denke, ach, Kreidefelsen, das ist der Name. Und dann haben wir versucht, das schützen zu lassen und wir hätten auch nicht gedacht, dass wir irgendwie diesen Namen Kreidefelsen geschützt kriegen. Markenschutz, EU-Markenschutz. Aber es hat geklappt. Und ja, und so geht jetzt eine Rügenpflanze mit Baumschule Rügentopf und einem ganz tollen, schicken Bildetikett in den Handel. Ist sicherlich auch interessant für Touristen. Also die gibt es für 19,50 Euro dann überall im Handel. Und die Rispenhortensie ist ja von den Hortensien auch die robusteste Art. Kann auch in volle Sonne gepflanzt und macht auf jeden Fall was Schönes her. Und wir machen dann die Taufe. Einen kleinen Kreis auf dem Skywalk, dann auch ein paar Tage vor dem 29. Und ja, also ein Produkt für jedermann und authentisch für die Region und ich denke mal auch vor allen Dingen auch für Touristen ein interessantes Produkt.
Hast du vielleicht noch was für deine Immobilien?
Ja, auch für unser Büro, also könnte ich mir gut vorstellen.
Ganz ja gut im Kübel.
Ja, in ein- oder zweifacher Ausführung. Dort zu platzieren. Ne? Habt ihr auch schon mal drüber nachgedacht, sowas online zu verkaufen? Ist logistisch natürlich mit Sicherheit ein Aufwand, aber...
Genau, das Problem ist, wenn du das anfängst, erstmal ist das so eine Sache, ob die dann auch wirklich so heil ankommen.
Ja, klar.
Klar muss man das gut verpacken, aber da bricht denen doch hier mal was ab und dann hat man damit Regress irgendwie Schwierigkeiten. Und man müsste dann schon so eine richtige Logistik dafür irgendwie aufbauen. Sonst braucht man ja ewig zum Einpacken, dass der eine das macht, der andere das. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es ist schlauer, dass man einfach die Touristen, die hier kommen, also es wird zum Beispiel, ist es auch das Ziel, das auf dem Rügenmarkt irgendwie anzubieten. In Tiso, da sind ja auch sehr viele Urlauber. Und dass wir das eher den Urlaubern, die hier vor Ort sind.
Oder bei uns in Binz, ne?
Ja, in Binz zum Beispiel ist es im Baumarkt dann zu kommen, im Binzer Baumarkt auch.
Ja, sehr schön.
Also,
ja.
Genau, also das, ich sag mal, dann kann die Leute sagen, sie haben Kreidefels im Garten stehen. Das ist ja auch irgendwie ganz, ganz witzig, ganz nett. Und für 19,50 denke ich mal, werden das schon die Leute mitnehmen, der ein oder andere. Und das haben die dann eben für ewig, ne? Also.
Wenn sie dann gut damit umgehen.
Wenn sie dann gut damit umgehen. Davon gehen wir mal aus.
Ich finde die auch wunderschön. Wirklich schick aus. Mhm. Ja, wenn wir nochmal, hast du nochmal zum Beispiel, Entschuldigung, ich war jetzt gerade gedanklich schon wieder einen Schritt weiter. Hast du nochmal Fragen an Lena oder an mich, wo du sagst, Mensch, das interessiert mich nochmal aus eurer Branche, so wie, was die Immobilien, also wir, glaube ich, sind gut im Austausch.
Ich kenne euch ja mittlerweile schon ganz
genau.
Gut. Ich weiß ja auch, dass Lena auf Rügen sehr aktiv ist. Ja, was habe ich denn da für eine Frage? Achso, das wäre vielleicht, das würde mich vielleicht nochmal interessieren. Wie wichtig ist Kunden, die jetzt ein Haus suchen bei dir? Mhm. Wie wichtig ist denen so, wenn die das als erstes ankommen bei der Immobilie oder auch vorneweg, wie der Garten ist? Merkst du das manchmal überhaupt? Oder
ja, das ist super unterschiedlich. Also manche Leute, da fällt es total ins Gewicht. Und ich hatte vor ungefähr einem Jahr mal ein Haus in der Vermarktung, da war der Garten gar nicht gemacht. Und da hätten die Leute sich wirklich komplett ausleben können. Und manche, die zu der Besichtigung kamen, haben gesagt, ach, das ist doch super, da können wir hier machen, was wir möchten und uns das so total individuell gestalten. Und dann kamen wieder Leute und haben gesagt, oh, hier ist ja noch gar nichts fertig. Und wir müssen hier selber was machen. Mhm. Und wir wollen eigentlich gar nicht selber was machen. Also das ist super unterschiedlich, aber gerade bei so einen Geschichten fällt es natürlich schon ins Gewicht und ist auch immer wieder Gesprächsthema. Weil damit natürlich, wenn du es machen musst, natürlich auch Kosten verbunden sind. Ne? Auf der anderen Seite, wenn du so einen fertigen Garten hast und da ist dann mal eine trockene Pflanze dazwischen. Oh, was ist denn mit der Pflanze da passiert? Wieso ist die denn trocken? Mhm. Also da können Leute schon sehr penibel sein, aber doch. Gerade bei Häusern und auch bei Ferienhäusern ist es immer wieder ein Thema, definitiv. Bei Ferienhäusern ist es so, dass die Leute schon einen gepflegten und einfachen Garten haben wollen.
Ja, weil dass der Pflege viel, leicht ist.
Genau, ne? Absolut. Und da nicht zig Steingärten und keine Ahnung was haben wollen. Aber das ist schon immer wieder ein Thema. Ja.
Also das merke ich auch. Wir machen ja, ich sag mal, alles, was grün ist, außer Rasenmähen, sage ich immer. Das können die Hausmeister-Service machen.
Oder der Roboter.
Oder der Roboter, genau. Wir bieten mittlerweile, also seit 1.1. haben wir bei uns auch eine Garten- und Landschaftsplanerin angestellt, die hat Landschaftsarchitektur studiert. Also wir machen auch die Planung selber professionell, also sowohl von Privatobjekten, so eine komplette Gartenplanung, dass die Leute das auch mal visualisiert sehen, wie das aussieht. Als auch, wir haben zum Beispiel den Kurpark in Görn neu geplant, wir haben den Park der Sinne in Binz haben wir jetzt neu geplant. Wir haben auch bei uns auf Gut Rosengarten für die Stiftung dort haben wir eine Kartierung vom gesamten Park gemacht mit Übersicht und so weiter. Also bieten von der Planung über die Verkauf von Pflanzen, Produktion von Pflanzen, bis hin zur Umsetzung, Gestaltung, Anlegen, als auch die Pflege einfach das gesamte Portfolio ab. Und normalerweise ist es ja so, dass Baumschulen nur selber produzieren und dann gibt es extra noch einen Garten- und Landschaftsbauer, extra noch einen Garten- und Landschaftsarchitekten und so können wir einmal die ganze Bandbreite mehr oder weniger abdecken. Und Ja, das ist
alles
schon
aus einer Hand. Ich glaube, es gibt den Leuten auch viel Planungssicherheit, ne? Das ist gut. Ja, und genau. Immer einen Ansprechpartner zu haben.
Und vor allen Dingen weiß man, was man selber plant. Da weiß man auch, das wächst.
Ja.
Und manchmal gibt es auch Planer, wo das wo die Vorstellungen doch etwas sehr suspekt sind manchmal. Und so können wir das planen, was Sinn macht, was wir vielleicht auch selber vor Ort haben oder wie auch immer. Und das war schon ein ganz guter Schritt, dass wir da die Mitarbeiterin mittlerweile haben, die das auch professionell plant. Und gerade bei Privatgärten finde ich das immer wichtig zu sagen, wir hatten auch gerade einen Kunden, der hat gesagt, ich kann mir jetzt nicht leisten, gleich alles mit Mal zu machen, aber wir machen erstmal eine Planung, die hat 800 Euro gekostet, sag ich mal, für so ein Privatobjekt oder 1000 Euro. Und dann wird Stück für Stück umgesetzt. Aber wenn man einfach anfängt, da was zu machen, da was zu machen, da was zu machen, dann sieht das am Ende sehr gestückelt aus. Und so hat man einen Gesamtentwurf und kann das phasenweise umsetzen, etappenweise umsetzen.
Eine Frage habe ich auch noch. Hast du, wenn du jetzt von der Vision, wo wir vorhin gesprochen haben, bist du für die Zukunft damit jetzt, wo du sagst, du bist jetzt da angekommen, wo du ankommen möchtest? Oder sagst du, doch, meine Vision geht noch weiter
hinaus? Also wir haben jetzt 9 Mitarbeiter. Ich finde das jetzt erstmal so, wie es ist, völlig ausreichend.
Kannst du gut schlafen abends mit den 9 Mitarbeitern? Oder?
Ich kann eigentlich meist immer gut schlafen. Aber
oh, schön.
Das ist eine gute Größe, da kriegt man auch noch selber gut überbrückt. Da braucht man auch noch keine Vollzeitkraft im Büro oder so, weil das sind ja nachher auch alles, sag ich mal, wenn wir zum Beispiel 12 oder 13 Mitarbeiter, dann müsste ich eine feste Kraft noch im Büro haben. Und das sind ja, dann entsteht so ein Wasserkopf, der sich meiner Meinung nach nachher erst wieder ab 16, 17, 18 Mitarbeiter lohnt. Und so mit 8, 9 Mitarbeitern habe ich selber auch noch einen guten Überblick. Und so kann ich auch nur das machen, was mir wirklich Spaß macht, also dass wir nur Grün umsetzen, nur Garten neu anlegen, Gärten pflegen. Wenn ich jetzt, also ich habe draußen jetzt 6 Leute, 3 Kolonnen und habe noch 2 Kolonnen dazu, dann müsste ich wahrscheinlich schon Pflastern mit anbieten und das und das und das, was ich eigentlich gar nicht will oder was vielleicht für uns auch nicht so lukrativ ist. Und deshalb macht es meiner Meinung nach mehr Sinn, vielleicht bei 9 zu bleiben oder man kann ja immer noch wachsen, aber erstmal bei 9 zu bleiben und dann sich auf das zu konzentrieren, was man gut kann. Und dann wissen die Leute, alles, was grün ist, das können die super. Und wenn man jetzt noch mit allen möglichen anderen Sachen anfängt, finde ich,
fällt viel hinten runter, ne? Irgendwann.
Weiß ich nicht. Ich muss ja jetzt nicht noch sonst welche Dienstleistungen anbieten. Wir machen auch mal umbeet eine Feldsteinmauer oder so, aber nicht, muss hier jetzt nicht 500 Quadratmeter Auffahrten pflastern oder so. Das weiß ich nicht, denn das ist ja nicht das, weshalb ich mal die Baumschule gegründet habe. Und dann kann man. Und ich am Ende selber hätte jetzt bei 16, 17 Leuten auch nicht, wird es mir jetzt, denke ich mal, auch nicht besser gehen, als wie es mir jetzt geht.
Aber das ist doch ein total schöner Abschluss, dass man halt auch einfach geerdet, ne, bei dem bleiben soll, was man auch macht und nicht noch immer weiter die Vision. Also ne, das finde ich auch immer wichtig, auch gerade als Unternehmer, dass man auch einfach mal bei dem Gefühl ist, wo man auch gerade ist und nicht immer nach Höherem und Größerem weiter anvisioniert, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, und so kann man auch mit Mitarbeitern auch immer, das ist natürlich auch am Anfang so ein Ding, wo man sich mit eingrooven muss als junger Chef, sich ein bisschen Respekt verschaffen muss. Ich sag mal, ich habe ja mit 24 angefangen, mit 23. Und da muss man sich auch so ein bisschen eingrooven, wie führe ich Mitarbeiter gut, wie gehe ich mit ihnen richtig um, wie mache ich auch mal schwierige Gespräche und so weiter. Und mittlerweile haben wir ein ganz gutes Team formiert, wo wir eine gute Mischung haben von Mitarbeitern von 20 bis 55 Jahre. Das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man nur ein ganz junges altes Durchschnitt hat, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Und wenn man einen ganz alten Altersdurchschnitt hat auch, so eine Mischung ist ganz gut. Ich bin da, glaube ich, auch ganz gut bedient. Wir hatten nie Probleme, Mitarbeiter zu finden. Das kommt vielleicht auch durch dieses Öffentlichkeitswirksame oder durch die Öffentlichkeit, wo wir immer ganz gut vertreten sind. Und also da haben wir ein gutes Team und dann sollte man auch erstmal bei dem bleiben, was man hat. Anders kann man es immer noch machen. Ich meine, ich bin jetzt 27, ich kann ja noch 40 Jahre irgendwas anders machen. Also da muss man dann auch nichts überstürzen. Man denkt immer, man muss die ganze Welt retten am Anfang. Aber muss man nicht.
Ja, aber das ist doch ein sehr schönes, ausgehendes Wort. dass man bei seinen Wurzeln bleiben soll, ne? Und nicht über das Ziel hinaus zu schießen. Und wir bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich, dass du bei uns warst. Es war mega spannend. Ich glaube, du bist einer mit der erfolgreichsten jüngsten Unternehmer der Insel Rügen. Ja, hast du noch ein Schlusswort, Lina?
Ja, auch von mir ein großes Danke. Und es bleibt weiterhin spannend, wie es bei dir weitergeht. Und wir freuen uns, von dir zu hören. Und ich bin ab und zu im Gings und dann komme ich mal wieder lang bei dir.